Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. Mit wehenden Haaren gegen die Mullahs, so heißt der Film der Regisseurin Nahid Pershon, der bereits heute in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Die Protagonistin des Dokumentarfilms ist die iranische Journalistin und Aktivistin Masih Ali-Nejad, die sich von ihrem Exil New York aus unter anderem gegen die Verschleierungspflicht im Iran einsetzt. Muss die Kirche Schmerzensgeld bezahlen? Ein ehemaliger Ministrant, der jahrelang von einem inzwischen verstorbenen katholischen Priester sexuell missbraucht wurde, verklagt die Institution Kirche auf Schmerzensgeld. Das Beispiel könnte Schule machen. Und jüdische Kantorinnen und Kantoren gründen einen neuen Verein. In den jüdischen Gemeinden ist ihre Arbeit unverzichtbar und umfangreich. Es ist nicht nur das Vorbeten in einer Synagoge. Deshalb wollen sie sich besser organisieren und fordern mehr Wertschätzung ihrer Arbeit. Sie ist ein Dorn in den Augen der Mullahs im Iran. Aus ihrem Exil New York fordert die iranisch-amerikanische Journalistin und Aktivistin Masih Ali-Nejad die Machthaber in Teheran immer wieder heraus. Unter anderem animierte sie die Frauen in ihrer Heimat dazu, den Hijab abzulegen, als Protest gegen das fundamentalistische Mullah-Regime. Sehr viele Iranerinnen folgten ihrem Aufruf. Das sorgte weltweit für große Aufmerksamkeit. Längst ist Masih Ali-Nejad ein Sprachrohr für Millionen iranischer Frauen. Inzwischen hat die prominente Aktivistin in den sozialen Medien mehr als 6 Millionen Follower. Nahid Pershon, eine in Schweden lebende iranische Regisseurin, hat einen Dokumentarfilm über Masih Ali-Nejad gedreht. Der Film mit wehenden Haaren gegen die Mullahs läuft in diesem Monat im ersten Fernsehprogramm. Und ab heute ist der Film bereits in der ARD-Mediathek zu sehen. Mehr darüber von Norbert Kunze.
Salam! Hallo, ich bin Masih Ali-Nejad. Herzlich willkommen zu Tablet.
Masih Ali-Nejad auf Sendung. Die 45-jährige Iranerin richtet sich via Internet von New York aus an ihre Landsfrauen im Iran.
Diese Woche habt ihr wieder 2 Aktivistinnen ins Gefängnis gesteckt. Und warum? Weil sie gute Menschen waren, weil sie afghanische Geflüchtete unterrichtet haben und für die Gleichberechtigung der Frau eingetreten sind.
Ali-Nejads Sendung, ihre Vorträge und Interviews stoßen auf große internationale Resonanz. Sie animiert ihre Follower, die Zwangsverschleierung abzuwerfen und davon ein Bild zu posten.
Ihre 2014 initiierte Kampagne »Meine heimliche Freiheit« ermutigt Frauen, die den Kopftuchzwang in Iran ablehnen, öffentlich ihre Haare zu zeigen. Dieser Ungehorsam gilt als Verbrechen, das mit Gefängnis bestraft wird.
Irans meistgesuchte Frau kann wegen ihrer politischen Aktivitäten nicht mehr zurück in ihre Heimat. Mehr noch, sie befindet sich tagtäglich in Lebensgefahr. Auf Reisen wird sie von mehreren Leibwächtern umgeben. Und in ihrer Wahlheimat New York entkam sie jüngst einem Attentat.
Masih Ali-Nejad is a prominent Iranian journalist and activist.
It was 8 months ago. And the FBI came to my house.
Ich wurde schon so oft erniedrigt. Jetzt lasse ich das nicht mehr an mich heran.
Der Dokumentarfilm der in Schweden lebenden Iranerin Nahid Pershon begleitet die Aktivistin bei ihrem Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran. Sie prangert an, spricht mit Politikern und benennt die internationalen Wirtschaftsinteressen, die oftmals über den Leidensdruck der Frauen im Iran gestellt werden.
In Wahrheit steht dieser Staat kurz vor dem Zusammenbruch. Er klammert sich an alles, was ihm irgendwie hilft zu überleben. Meinen Bruder haben sie zu 8 Jahren Haft verurteilt. So geht dieser Staat mit uns um. Wir dürfen nicht mehr schweigen.
Im November 2019 kam es im Iran zu einer Revolte gegen die Machthaber in Teheran, auf die das Regime mit äußerster Brutalität reagierte. Man geht von 1500 getöteten Menschen aus, darunter viele junge Männer. Masih Ali-Nejad gab deren Müttern eine Stimme und veröffentlichte Geschichten unter dem Titel »Der Wind in meinem Haar«. Der Titel dieses Dokumentarfilms bezieht sich auf das Buch und die Kampagne.
Ihr seid die Schulter, an der wir Mütter weinen. Ihr seid das Sprachrohr einer ganzen Nation. Danke für den Anruf und dafür, dass ich die Stimme eurer Kinder sein darf.
Es sind Einblicke in einen fundamentalistischen Gottesstaat, in dem Frauen verhaftet, inhaftiert und getötet werden, allein weil sie öffentlich den Wind im offenen Haar spüren wollen. Und es ist das Porträt einer starken, mutigen Frau, die zum Sprachrohr der Unterdrückten wurde.
Es kann jeden treffen. Und denkt dran, mit eurer Kamera macht ihr euren eigenen Staatsfunk. Nieder mit der Zensur.
Ein Beitrag von Norbert Kunze mit wehenden Haaren gegen die Mullahs. Der Dokumentarfilm ist ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen. Am vergangenen Donnerstag ging um 14.22 Uhr eine Klageschrift beim Landgericht Köln ein, die brisant werden könnte. Im Auftrag eines Missbrauchsbetroffenen verklagt ein Bonner Rechtsanwalt das Erzbistum Köln auf Schmerzensgeld und Schadensersatz von über 700.000 Euro. Es ist bundesweit die erste Klage dieser Art. Das Besondere, verklagt wird die Kirche als Institution. Ob diese haftbar gemacht werden kann, ist unter Juristinnen und Juristen umstritten. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, begrüßte den Schritt. Die Betroffenenorganisation Eckiger Tisch sprach von einer möglichen Wendemarke und davon, dass demnächst eine Welle von Verfahren gegen Bistümer und Ordensgemeinschaften zukommen könnte. Bislang können die Missbrauchsbetroffenen lediglich bei der katholischen Kirche eine Anerkennungsleistung beantragen für das erlittene Leid. Die Bischofskonferenz hatte das Verfahren festgesetzt. Nun aber ermutigen einige Anwälte die Betroffenen, eine Schadensersatzklage einzureichen und auf diese Weise mit der Kirche ins Gericht zu gehen. Michael Hollenbach berichtet.
Man sei gar nicht so erpicht gewesen auf eine Klage vor dem Landgericht, sagt der Rechtsanwalt Eberhard Lüth-Johann. Monatelang habe man versucht, sich außergerichtlich in einem Vergleich zu einigen. Doch mit dem Erzbistum Köln kam kein Vergleich zustande.
Da sind wir abgewiesen worden. Man hat sich auf nichts eingelassen, die Gespräche waren auch ziemlich kurz.
Als einziger Weg blieb da die Klage vor einem staatlichen Gericht. Der Täter, der damalige Priester Erich Jansen, hat seine Taten vor seinem Tod gestanden. Schwere sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen in 320 Fällen. Das bedeutet, dass das Erzbistum seiner sogenannten Garantenpflicht wohlmöglich nicht nachgekommen sei, erläutert Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster.
Das heißt, im Wissen um die Schwere von Sexualstraftaten eines Priesters, der noch ihn im Amt gelassen hat und so weiteren Schaden herbeigeführt hat, und zwar in einer direkten Kausalität.
Es gibt allerdings Juristen, die eine Garantenpflicht in diesem Zusammenhang bestreiten. Der Strafrechtler Björn Gerke attestiert in dem Missbrauchsgutachten, das er im Auftrag des Erzbistums Köln erstellte und das 2021 veröffentlicht wurde, Verantwortungsträgern des Erzbistums grundsätzlich keine Garantenstellung. Das heißt, sie seien mangels Amtsträgereigenschaften im staatlichen Sinne als Privatpersonen anzusehen. Anwälte wie Eberhard Lüth-Johann und der Essener Christian Rossmüller nehmen die Kirche als Institution in den Blick, nicht nur die einzelnen beteiligten Personen. Die Kirche könne nicht so tun, als hätten die Taten des Priesters nichts mit seinem Amt zu tun, betont Christian Rossmüller, der sich in einer Fachpublikation intensiv mit der Schadensersatzhaftung der katholischen Kirche in Missbrauchsfällen auseinandergesetzt hat.
Hier legt das Gesetz die Verantwortung fest, wenn die Taten des Priesters in Ausübung in engem Zusammenhang mit dem Amt stehen. Sie kann sich schadensersatzrechtlich nicht herausreden, der Täter sei ja schuld.
Und Thomas Schüller verweist auf ein Urteil in einem entsprechenden Prozess vor dem Landgericht Köln, als die Kirche argumentierte, Pfarrer Ü hätte die Taten als Privatmann begangen.
Hier hat das Gericht sehr deutlich gemacht, dass, und das ist ja auch die Theologie des priesterlichen Amtes, ein Priester immer im Dienst ist. Die Vorstellung, dass es einen Priester gäbe, der Taten als Privatmann vornimmt, das ist eine ziemlich weit hergeholte, gerade weil er das Grooming, also das Heranholen von potenziellen Opfern, immer im dienstlichen Kontext geschieht, das Anfüttern der Opfer, und so, dass man ihnen das Vertrauen schenkt, sie das Vertrauen gegenüber den Tätern offenbaren und auch entwickeln, und dann geschieht ja die Tat.
Ein anderer möglicher Einwand: Der Kölner Missbrauchsbetroffene habe seinen Fall ja schon bei der unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen eingebracht und von der katholischen Kirche 25.000 Euro erhalten. Der Bonner Rechtsanwalt Eberhard Lütt-Johann zweifelt die Legitimität dieser Kommission an. Der Begriff Anerkennungsleistung sei nicht justiziabel. Das Gremium sei nicht mehr als, so wörtlich, eine Art Bezahlservice der Deutschen Bischofskonferenz.
Niemand von den Opfern, die diese Anerkennungsleistung bekommen, müssen unterschreiben, dass sie damit auf sämtliche anderen möglichen Ansprüche verzichten.
Die römisch-katholische Kirche in Deutschland wandelt mit diesem Verfahren auf einem schmalen Grat. Mit der Zahlung der Anerkennungsleistung erkennt sie das Leid der Betroffenen und die moralische Schuld der Institution an. Zugleich versucht sie, jegliche juristische Verantwortung von sich zu weisen. Nun werde es spannend, wie das Erzbistum auf die Klageschrift reagiere, sagt der Essener Rechtsanwalt Christian Rossmüller. Denn formal könne die Kirche Einspruch erheben und auf Verjährung pochen. Allerdings:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kirche, nachdem sie etwa in dem Anerkennungsverfahren gesagt hat, wir anerkennen dein Leid und haben dir einen bestimmten Betrag gezahlt, jetzt im Rahmen eines Klageverfahrens könnte sich trauen würde zu sagen, aber jetzt kommst du eigentlich mit deinen gesetzlichen Ansprüchen zu spät und deswegen leisten wir nicht. Sie kann sich das moralisch nicht leisten.
Und selbst wenn das passieren sollte, könnte ein Richter die sogenannte Einrede zur Verjährung als rechtsmissbräuchlich verwerfen, meint Rossmüller.
Hier könnte man sagen, dass das, was alles bisher passiert ist, an Vertuschungsleistungen, an Fehlinformationen, an verzerrender Information, verhindert, dass sich die Kirche darauf berufen kann, dass sie überhaupt diese Einrede erheben kann.
Allerdings ein grundsätzliches Problem bei zivilrechtlichen Klagen um Schmerzensgeld und Schadensersatz kann die Beweislage sein.
Je länger eine Tat zurückliegt, kann man die Tat an sich nur noch schwer beweisen. Wenn dann auch noch der Institution, also dem Bistum oder der Landeskirche nachgewiesen werden soll, dass sie Beihilfe zu einer Sexualstraftat geleistet hat und ihre Garantenstellung nicht nachgekommen ist, dann ist es sehr schwierig, nach langem Zeitraum das wirklich beweisen zu können.
Erläutert der katholische Theologe Thomas Schüller. Doch in dem konkreten Fall vor dem Landgericht Köln stehen die Chancen für den Missbrauchsbetroffenen recht gut, da der Priester ja seine Taten gestanden hatte, meint Eberhard Lütt-Johann. Der Kläger fordert vom Erzbistum Köln mehr als 700.000 Euro. Dabei geht es auch um einen Ausgleich für den materiellen Schaden, den der Betroffene durch die Folgen der Taten lebenslang erlitten hat.
Das ist besonders interessant und wird von der Kirche bisher absolut ausgespart. Viele Opfer leiden an Dauerfolgen und haben dadurch Vermögenseinbußen. Auch ein solcher Schaden ist nach dem geltenden Zivilrecht auszugleichen und er kann auch in die Hunderttausende und Millionen gehen, wenn ein Opfer etwa aufgrund seiner schwersten Traumatisierung berufsunfähig geworden ist.
Sehr hohe Schmerzensgeld- und Schadensersatzzahlungen kennt man vor allem aus den USA. Aber auch das deutsche Rechtssystem habe sich in dem Punkt langsam verändert, meint der Bonner Rechtsanwalt Eberhard Lütt-Johann. Eine Entwicklung, die er begrüßt.
Wir sollten mal überlegen, ob wir uns da ein bisschen annähern. Das Schmerzensgeld soll ja nicht nur der Genugtuung dienen des Opfers, sondern ein ganz wichtiger, großer Bedeutung beim Schmerzensgeld ist die Prävention. Täter sollen abgeschreckt werden, so etwas noch einmal zu machen. Und da kann also in unserem Fall das Schmerzensgeld eigentlich gar nicht hoch genug sein.
Fragt sich nur, warum erst jetzt die erste Klage vor einem Zivilgericht eingereicht worden ist.
Die Betroffenen, zum Teil haben sie gar nicht gewusst, dass sie Ansprüche haben. Sie waren auch hilflos und viele Betroffene, das trifft auch auf unseren Mandanten zu, der ja ein gläubiger, streng gläubiger Christ ist. Sowas macht man einfach nicht, dass man seine Kirche verklagt, selbst wenn die ihm Böses angetan hat. Und dann wurden die Betroffenen, auch unser Mandant, unter enormen, massiven, spirituellen und auch strafrechtlichen Druck gesetzt.
Aber auch die Kirche habe dazu beigetragen, dass die Betroffenen bislang nicht die staatlichen Gerichte angerufen hätten, meint Christian Rossmüller.
Es ist einfach so, dass viele den Anspruch bisher einfach noch nicht gesehen haben. Der Kirche ist es immer noch gelungen, diesen Umstand des Nichterkennens zu fördern, indem etwa in der Präambel der Anerkennungsleistungsordnung immer nur von einer moralisch-institutionellen Mitverantwortung gesprochen wird, die Schuld primär dem Täter zugewiesen wird. Also hier ist eine ganz gute PR der Kirche über Jahre gelaufen, was diesen Anspruch in meinen Augen regelrecht zugedeckt hat.
Das Erzbistum Köln will sich zu der Klage nicht äußern. Auf Anfrage des Deutschlandfunks erklärte die Pressestelle lediglich, dass im Erzbistum noch keine entsprechende Klage eingegangen sei und man deshalb keine Stellung beziehen könne. Rechtsanwalt Eberhard Lütt-Johann ist zuversichtlich, dass er mit der Klage seines Mandanten erfolgreich sein werde. Ein entsprechendes Urteil habe zwar keine bindende Wirkung für andere Gerichtsverfahren, sei aber ein Signal.
Wenn das Landgericht Köln, wenn das also zu unseren Gunsten entscheidet, und da haben wir gar keinen Zweifel, dann haben wir dann doch eine, wenn auch nicht bindende, präjudizielle Wirkung. Und das ist unsere Hoffnung für die vielen anderen Opfer, damit die nicht auch noch vor die Gerichte gehen müssen.
Sondern dass sich die katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen dann lieber in einem außergerichtlichen Vergleich auf die Zahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz einlassen werden.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Sie wollen sich in einem Verein organisieren und möchten die Bedeutung ihres Berufes hervorheben, sich absichern und mehr wertgeschätzt werden. Die jüdischen Kantoren, die als Vorbeter in den Synagogen die Gottesdienste leiten und in den kleineren jüdischen Gemeinden teilweise auch die Arbeit der Rabbiner übernehmen. In den nächsten Wochen soll der Verband jüdischer Kantorinnen und Kantorinnen als Interessensvertretung gegründet werden. Asaf Levitin, der Kantor der liberalen jüdischen Gemeinde in Hamburg, ist einer der Hauptinitiatoren des Vereins. Für ihn ist es wichtig, dass auch die jüdischen Kantoren im hebräischen Hasan genauso gut organisiert sind wie die Rabbiner in der orthodoxen Rabbinerkonferenz oder in der allgemeinen Rabbinerkonferenz. Igal Avidan berichtet.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binim tovim.
Diesen Segensspruch spricht man in der Synagoge vor dem Vorlesen aus dem Buch der Propheten, am Schabbat und an Feiertagen. Er ist zugleich ein Meilenstein bei der Gründung des ersten Kantorenvereins in Deutschland nach der Shoah. Kantor Asaf Levitin erklärt, warum die Melodie für diesen Segensspruch so wichtig ist.
Das ist die Art, wie man aus der Tora bzw. aus den Propheten liest, seit eh und je. Und es ist Teil unserer Aufgabe, das weiterzugeben und vor allem an die Bar Mitzwa-Kinder,
die mit 13 Jahren in der Synagoge das jüdische Pendant zur Kommunion feiern. Levitin sollte einem solchen Jungen jedoch eine andere Melodie beibringen, die er für beliebig hielt. Er weigerte sich und trennte sich von der jüdischen Gemeinde. Amnon Selig, auch er ein Absolvent des liberalen Abraham-Geige-Kollegs, berichtet über einen anderen Konflikt, in den ein Kantor geraten war.
Ich kenne Fälle, wo ein Rabbiner zum Beispiel einen Kantor außer Amt gesetzt hat, weil er mit seiner Religiosität nicht zufrieden war. Der Rabbiner meinte zum Beispiel, dass der Kantor vielleicht nicht religiös genug ist und wollte ihn außer Amt setzen. Es ist letztendlich damit ausgegangen, dass der Kantor einen anderen Job gefunden hat.
Asaf Levitin ist seit dem 1. Juni der erste liberale Kantor der jüdischen Gemeinde in Hamburg nach der Shoah und amtiert in der Reformsynagoge. Er kann sich aber vorstellen, dass manch ein Kantor jede Anweisung der Gemeindeleitung folgen würde, um nicht entlassen zu werden.
Genau das ist der Punkt. Im Moment steht jede und jeder von uns alleine dort.
Jede jüdische Gemeinde kann das Honorar und die Zuständigkeiten ihres Kantors aushandeln. Es ist klar, wer zurzeit den Kürzeren zieht. Denn nur wenige größere Gemeinden können sich sowohl ein Rabbiner als auch ein Kantor leisten. Von den 44 angestellten orthodoxen Gemeinderabbiner übernahmen etwa 30 auch die Funktion eines Kantors, obwohl die wenigsten von ihnen eine entsprechende Ausbildung haben. In nur 6 der 26 liberalen Gemeinden der Union Progressiver Juden sind die Kantoren und Rabbiner angestellt. Seit 2001 ist Avital Gerstetter zum Beispiel die erste jüdische Kantorin in Deutschland und seitdem amtiert sie in Berlin. Die allermeisten liberalen Kantoren und Kantorinnen arbeiten auf Honorarbasis. Sie werden über die allgemeine Rabbinerkonferenz an Gemeinden vermittelt, zum Beispiel an einem Schabbat. Diese Rabbinervertretung bestimmt auch die Tarife für die Kantoren, ohne sie zu fragen.
Und wir haben die Preisliste gesehen und dort steht es sehr konsequent, was ein Rabbiner bekommt, beziehungsweise was ein Kantor bekommt. Und es ist durch die Bank weniger für die Kantoren, obwohl, wenn man einen Schabbat dort macht, macht man eigentlich genau das Gleiche, inklusive Predigt. Danach machen wir noch eine Stunde oder zwei Stunden, sprechen wir über den Wochenabschnitt, unterrichten die Gemeinde.
Rabbiner predigen in der Regel nur an den hohen Feiertagen. Amnon Selig, der Vorsitzende des Verbandes Jüdische Kantoren, ist als Kantor der jüdischen Gemeinde Mannheim angestellt, wo kein festangestellter Rabbiner amtiert.
In jeder Gemeinde, wo es Gottesdienste gibt, gibt es einen Kantor. Es ist sehr oft jemand nicht Professionelles, der irgendwie singen kann. In größeren Gemeinden, da gibt es professionelle Kantoren mit Verträgen, die angestellt sind.
Rabbiner genießen die Rückendeckung der jeweiligen Rabbinerkonferenz. Damit künftig jüdische Kantoren bei Konflikten nicht allein stehen, gründeten Levitin und Selig den Verband Jüdische Kantoren mit. 4-5 Kantorinnen gehören zu den Mitbegründern des neuen Vereins, was als selbstverständlich galt. Die neue Interessenvertretung der Kantoren soll auch die Bedeutung des jüdischen Kantors in der Gemeinde im Gegensatz zu einem christlichen Kantor hervorheben. Asaf Levitin, zweiter Vorsitzender des neuen Verbandes.
Der Kantor im christlichen Kontext ist normalerweise der Orgelspieler oder der Chorleiter. Also der ist für die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes zuständig.
Und kann daher einer anderen Religion angehören und sogar jüdisch sein, sagt Asaf Levitin. Anders sieht es beim jüdischen Kantor aus, dem Chazan.
Ein Nichtjude hingegen kann auf gar keinen Fall Chazan sein, also das, was ich mache. Ich bin der Vorbeter oder wie das man auf Hebräisch sagt, Schliach Zibur, Botschafter der Gemeinde. Und da ich der Hauptbeter bin, muss ich unbedingt jüdisch sein.
Der neue Verband Jüdische Kantoren möchte die Tradition vor der Shoah wieder beleben, wo der Kantorenverband sogar eine eigene Zeitschrift hatte. Die neue soll eine elektronische sein. Der Verband soll zudem die Kantoren miteinander und mit kleinen Gemeinden vernetzen, sagt Vorsitzender Amnon Selig.
Wir wollen Kantoren empfehlen können, Gemeinden, die Kantoren suchen. Nach innen wollen wir mehr Verbindung zueinander haben. Wir wollen auch eine Zeitschrift haben, heute wahrscheinlich in elektronischer Form, das ist praktischer. Wir wollen Noten aneinander schicken und wir wollen voneinander auch lernen.
Als ob die Gründung des Verbandes Jüdische Kantoren nicht schwer genug wäre, setzten die Gründungsmitglieder ein weiteres hohes Ziel. Sie wollen offen für alle jüdische Kantoren und Kantorinnen sein.
Wir wollen sowohl die Orthodoxen als auch die Liberalen, als auch alles dazwischen unter einem Dach haben. Und das ist tatsächlich ein hohes Ziel. Aber ich glaube, anders wird es nicht gehen. Anders fehlt eine Stimme.
Der neue Verband ist gerade in der Gründungsphase und wird wohl bis Ende August als Verein eingetragen. Auf jeden Fall vor dem jüdischen Neujahrsfest des Rosh Hashanah.
Mit diesem Beitrag von Igal Avidan gehen die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Ein Programmhinweis: heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature »Sein Unglück ausatmen«, der Dichter Erich Fried. Hier geht es weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Agenda mit meiner Kollegin Petra Enzminger.